Ich habe zum Beispiel tatsächlich so einen 5-fach-CD-Wechsler und da überlege ich mir immer sehr sorgfältig, was ich da reinmache.
Na klar.
Aber dann habe ich da sozusagen meinen Schatz und da war die halbe, schon nach einem halben Album, die Plattenseite zu wechseln, finde ich echt umständlich.
Und was ist drin?
Gute Musik. Mein Anwalt hat mir gesagt, ich soll nicht mit Jazzmusikern darüber reden.
Na, wieso? Ich habe nichts gegen Heavy Metal.
Ja, aber ja, also ich bin tatsächlich, ich bin eher wieder Rockmusik verfallen eigentlich. Also ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe gerade die Bob Dylan Gesamtausgabe geschenkt gekriegt, aber Bob Dylan stand bisher gar nicht hoch auf meinem Ding. Aber jetzt höre ich mir die Sachen an, das ist schon auch ganz interessant. Aber es ist wirklich, ich bin irgendwie mit der Rockmusik groß geworden. Also Pink Floyd, Yes, Genesis, was weiß ich. Und da gibt es ja auch neue Varianten davon.
Absolut, ja.
Kennst und zum Steven Teil, Wilson? Yes oder? Ja, genau, Steven Wilson zum Beispiel. Oder ja, der ist ein Prog-Kreisen. Also Progressive Rock ist natürlich. Ja. Aber ich finde auch so eine Band wie Yes oder so oder King Crimson, die waren jetzt nicht endlos weit weg von der Rock, vom Jazz.
Absolut.
Ja.
Also ich spiele in der Band von Adam Holzman.
Ich will jetzt von dem Keyboarder.
Von dem Keyboarder von Steven
Wilson. Ach, cool.
Und ich will jetzt auch mit ihm ein eigenes Projekt starten. Eigentlich ist in meine Studioaufnahme geplant.
Ach, super,
Adam. Ist ein geiler Typ. Ist ein bisschen mein, der hat mich sozusagen entdeckt.
Ach cool, ja.
Also, weil da war ich 23 und dann hat er gesagt, hier komm mit, und dann war überall also in der freien amerikanischen Band und dann du als kleiner Pimpf, das war irgendwie schon geil.
Und was spielt die Gitarre, oder?
Ich bin Saxophonist.
Ja, das ist natürlich auch cool, ja.
Ja, naja. Der Steven Wilson hatte früher auch ein Saxophon dabei.
Schönborn.
Ja, genau, den kennt man. Den kennt man. Ja, wunderbar. Na cool. Okay, fangen wir an, oder? Weil ich schmeiße das nämlich hier raus.
Ich sage einfach immer nein, dann werden wir schnell fertig.
Genau.
Hartmut Rose ist heute unverfügbar. Warum wundert mich das nicht?
Nein.
Willkommen zum Jazz Live Podcast.
Ich bin Anja Mohr, Pianistin.
Und ich bin Lorenz Harrisner, Saxophonist.
Wir unterstützen erwachsene Musikbegeisterte dabei, erfolgreich und Struktur und viel Spaß Jazz zu lernen.
Und in diesem Podcast lassen wir dich teilhaben an wertvollen Erkenntnissen und Erlebnissen.
Denn ein Leben ohne Jazz ist möglich,
aber sinnlos.
Ja, und wir freuen uns, dass wir jetzt zum zweiten Mal endlich einen Gast dabei haben bei uns im Jazz Live Podcast. Und es ist wieder ein Professor Doktor, und zwar diesmal, der mich und uns so inspiriert hat mit seinem Buch über die Unverfügbarkeit, beziehungsweise natürlich die Resonanz. Und es ist niemand Geringeres als der Verfasser, nämlich Professor Dr. Hartmut Rosa. Herzlich willkommen.
Hallo, ich grüße Sie.
Ja, total schön. Wir freuen uns sehr. Und es ist eine große Ehre für uns. Echt total cool. Wir starten unseren Podcast mit den Gästen immer, dass wir 3 Fragen stellen.
Okay.
Also beziehungsweise am Anfang 2 und am Ende kommt nochmal die 3.
Aber darf ich improvisieren?
Natürlich. Bei uns immer. Genau, die erste Frage ist, weil wir nicht ganz sicher sind, ob alle unsere Hörer sie tatsächlich kennen. Wie würden Sie beschreiben für diese Hörer, was sie machen? Ganz cool.
Ich denke. Ja, also ich bin Soziologe und bin hier an der Universität Jena für soziologische Theorie eingestellt. Das heißt, ich lehre viel und mache es sehr gerne eigentlich. Ich liebe das ja mit Studierenden. Aber leite auch das Max-Weber-Kolleg. Das ist ein Center for Advanced Studies. Das heißt, wir mixen da Kulturwissenschaften und Sozialwissenschaften in dem Feld. Und mein Arbeitsgebiet ist wirklich die Analyse von Gesellschaften, Gesellschaftstheorie. Was geht gerade vor in unserer Gesellschaft und auch in uns als Menschen, die da drin leben und in dieser Wechselwirkung. Und das Gebiet ist Theorie, das heißt tatsächlich lesen, denken, aber auch dialogisch mit Menschen diskutieren, wie wir es hier machen, ist ein wichtiger Bereich. Aber natürlich forschen wir auch tatsächlich zum Beispiel, also insbesondere qualitativ, indem wir uns Dinge beobachten und dann auch Interviews mit Menschen führen über die Frage, was so vorgeht in der Gesellschaft.
Ja, cool, super spannend.
Und wir sind ja nun Jazzmusiker und hier beim Jazz Live Podcast und freuen uns sehr, dass der Jazz Live Podcast jetzt mal kurz nach Jena kommen durfte. Wenn ich Sie frage, Jazz, welche 3 Worte fallen Ihnen als erstes ein, spontan dazu? Was ist das? Was heißt das?
Jetzt muss ich ehrlich sein.
Ja. Und Sie sagen nein.
Ich sage nein. Nein, würde ich nicht sagen. Aber ich finde, also ich habe Jazz immer als irgendwie anstrengend empfunden eigentlich.
Anstrengend?
Also man kann sich nicht so ohne weiteres fallen lassen. Ja.
Okay.
Dann auch anspruchsvoll. Also ich habe tatsächlich Ehrfurcht vor Leuten, die Jazz spielen insbesondere. Mhm. Auch vor denen, die das hören. Freiwillig.
Ich auch.
Ja. Also anstrengend, anspruchsvoll, aber auch irgendwie anregend. Also ich sehe schon einen übrigens gerade live. Also eigentlich, da fällt mir wirklich der Unterschied zwischen live und Tonträger auf, weil ich weiß, in Jazzclubs war ich schon völlig überwältigt, auch das zu sehen, wie die da miteinander interagieren. Also ich hatte die Freude ein ganzes Jahr lang und danach noch ein paar Mal in New York und gerade auch an der Grenze zu Harlem lehren zu dürfen. Und ich fand das in diesen Jazzclubs schon echt unglaublich. Also da sind da wirklich auch halt alle möglichen Musiker und Musikerinnen da aufgetreten und du konntest richtig sehen, wie sich Sachen entwickeln. Das hat mich total fasziniert. Aber wenn ich dann irgendwie mehr CDs gekauft habe, ich höre total gern CDs, konnte ich das ganz schlecht nachvollziehen. Also Jazz ist für mich live und nicht Tonträger.
Aha. Blut, Schweiß und Tränen. Und darf ich fragen, welche CDs Sie da gekauft haben, wo Sie sagen, boah, das konnte ich nicht nachvollziehen oder
hat das kann ich so, das kann ich gar nicht mehr sagen eigentlich. Okay.
Ich wette, Sie finden CDs, die Ihnen gefallen. Also ja, wenn Sie so auf Rockmusik sagen, wie Sie eben im Vorgespräch stehen, wie Sie gesagt haben im Vorgespräch, dann finden Sie hundertprozentig da auch Sachen, die Sie interessant finden. Also versuchen Sie es mal mit Miles Davis und Bitches Brew.
Ach, na gut, da gebe ich dem nochmal eine Chance. Ja. Also es gibt viele schon auch so Sachen im Grenzbereich, also King Crimson, Yes oder so, aber ich weiß, genau. Bugge Wesseltoff zum Beispiel, da fand ich, also ehrlich gesagt habe ich eine Weihnachts-CD von dem Geschenk gekriegt, die fand ich wahnsinnig schön und dann habe ich mir seine anderen Sachen gekauft und die fand ich dann aber gar nicht mehr so. Oder ja, Jan Garbarek oder so, wenn wir von Saxophon reden, so, solche Sachen gefallen mir schon auch. Ja.
Ich finde das ganz spannend, was Sie sagten mit dem, dass es live ganz anders ist als auf CD, weil das kenne ich auch. Mir geht es immer bei Free Jazz so. Also das ist ja wirklich dann so super abgefahrenes Zeug. Und live ist eben diese Interaktion so krass spürbar. Und auf CD ist es einfach manchmal dann einfach nur anstrengend.
Vielleicht muss man sich einfach... Also mein Verdacht ist tatsächlich, also ich glaube das auch, dass da wahrscheinlich noch viel zu holen wäre oder auch für mich interessant wäre. Wie gesagt, ich finde so Bands also wie King Crimson oder Yes, jedenfalls nach meinem Verständnis, grenzen die auch immer an Jazz oder haben dann jedenfalls Berührungsfunktionen. Also meine Vermutung ist, man müsste sich da tiefer rein, aber ich finde diese, also Musik hören, finde ich, darf für mich nicht mit übertrieben viel intellektueller Anstrengung verbunden sein. Ja, es muss einfach wirken und da habe ich live kein Problem,
aber auf Tonträger. Ja. Ja, klar. Ja, Jazz ist halt auch improvisierte Musik, ne? Da sind wir bei der Improvisation und Improvisation haben wir so ein bisschen festgestellt, ist ja eigentlich der Inbegriff der Unverfügbarkeit. Ne? Also man muss einfach gucken, was passiert sozusagen, ne?
Also das ist das, was mir auch den größten Respekt abnötigt und da bin ich auch sehr daran interessiert. Also wir haben demnächst auch eine Tagung, wo wir versuchen, mit Jazzmusikern und Musikerinnen ins Gespräch zu kommen, genau darüber. Also was da passiert. Ja. Ehrlich gesagt, inzwischen, wenn ich Vorträge mache über Unverfügbarkeit oder überhaupt über Resonanz, nehme ich sehr, sehr häufig eine Jazz-Ensemble oder eine Jazz-Gruppe als Beispiel. Okay. Oder ich habe ein großes theoretisches Interesse an einem Zustand, den ich Mediopassivität nenne, wo nicht mehr sowas wie Hören und Antworten ist, was ich als Grundform Resonanz beschreibe, sondern du kannst gar nicht mehr sagen, ob du jetzt einen Impuls setzt oder einen Impuls aufnimmst. Also daran habe ich das ganz großes theoretisches Interesse, dass nach meiner Auffassung, gerade bei Jazzmusikern, wenn es gut gelingt, da ein Moment eintritt, wo man, also Sie müssen mir jetzt sagen, jetzt drehen wir mal um, ich frage. Ja. Also meine Vermutung ist auch meine Beobachtung von Jazzkonzerten, dass da mal setzt der Trompeter die Impulse, mal der Saxophonist oder die Saxophonistin oder sogar die Sängerin, je nachdem. Und die anderen antworten dann darauf und du siehst richtig, wie das wandert. Ja, dann irgendwie, jetzt kommt das Schlagzeug-Solo oder so. Und meine These ist, dass es dann aber einen Moment gibt, wo du nicht mehr sagen kannst, wer jetzt die Impulse setzt, sondern die Musik spielt sich selber. Ne? Das nenne ich Mediopassivität. Und der Witz ist, du bist, also die Musizierenden sind da nicht halb aktiv und halb passiv, sondern sie sind ganz aktiv und ganz passiv im gleichen Moment. Ja. Ne? Und die Musik kommt aus der Mitte zwischen den Menschen. Ja, das fasziniert mich total und ich glaube, dass dafür Jazz und gerade Jazz-Improvisation beispiellos geeignet ist.
Ja, also das, solche Momente kenne ich total gut. Ich hatte ein Trio damals mit Willi Hanne und Andreas Edelmann und da haben wir ganz viel mit diesen Momenten gespielt, weil wir gesagt haben, wir lösen uns von diesem, ich sag mal, relativ starren Konzept, dass die Zeit läuft und in dieser Zeit passieren gewisse Dinge in gewissen, ne, Akkordfolgen und so weiter. Mhm. Und wir haben das ein bisschen aufgebrochen und damit gespielt. Und da war es wirklich, das waren so tolle Momente. Also wenn wirklich dann die Zeit eigentlich stehen bleibt, ne? Und man wirklich ganz Ohr ist und gleichzeitig ganz spielend ist sozusagen.
Das ändert auch den Zeitsinn eigentlich,
ja,
oder?
Ja,
das ist interessant.
Ja.
Aber wenn Sie auch sagen, man kann es nicht herstellen, oder? Also da sind wir beim Thema Unverfügbarkeit. Genau. Dieser Moment, also man zielt ihn vielleicht an, Und manchmal kommt er und manchmal nicht. Ist es so?
Ja, total. Also das macht im Prinzip so ein bisschen aus, ob ein Konzert gelungen ist oder nicht.
Genau.
Oder eine Aufnahme oder wie auch immer.
Ne? Die sprichwörtliche Magie, die ein Moment hat, die eine Performance hat. Ja. Es ist aber auch bei Improvisation besonders schwierig, wenn man noch nicht mal weiß, was man spielen wird. Und nun ist es so, dass dieser Moment des Einfalls ein Moment ist, nachdem ich am meisten gefragt werde, zum Beispiel von meinen Schülern. Also ich unterrichte auch in meinem Programm Cool Jazz Styles, habe ich das genannt, und da wird dann immer Cool Jazz gespielt, der so eher so West Coast mäßig orientiert ist, oder das ist jedenfalls das, was mich persönlich interessiert, und diese Musik wird nachgesagt, sehr intellektuell zu sein.
Ja.
Und deswegen glauben dann die Leute, es hat was mit Rechnen zu tun oder mit irgendeiner Logik.
Systematischem Denken, ja.
Genau, einer Systematik, die dem Inneren wohnt, und es stimmt zwar, dass es sowas wie Improvisationslehre gibt. Unser letzter Gast war ja der Professor Dr. Herbert Hellhund, der ganz viel zu dem Thema Improvisationslehre geforscht hat, also wie das in der Musik funktioniert, wie man das sozusagen, wie Sprache sozusagen auch einen Einfluss hat auf Musik und so weiter, wie man da Zusammenhänge feststellen kann, dass Sprache sozusagen genauso funktioniert eigentlich wie ein improvisiertes Solo, wenn man überlegt in die Bausteine, man setzt die Bausteine zusammen und man hat immer auch einen semantischen Überbau, also was will ich eigentlich sagen, und das ist bei Musik eigentlich auch genauso, und die drei Ebenen sozusagen fließen immer rein und so weiter, also es ist ganz verschiedene theoretische und auch praktische Modelle, wie man das jetzt irgendwie sozusagen handwerklich erlernen kann, dass man ein Solo aufbaut. Motiventwicklung, dass man irgendwelche Licks oder Vokabeln sich drauf schafft, mit denen man irgendwie dann möglichst jazz-typisch spielt zum Beispiel, oder die sehr nach Blues klingen oder was weiß ich, was auch von mir ist, nach Heavy Metal. Also jede Musik hat ja ihre stilistischen Vorgaben, die man quasi erfüllen muss, um wahrgenommen zu werden als jemand, der jetzt stilecht spielt. Mhm. Aber wenn es darum geht, ein Solo zu improvisieren, also wirklich improvisiert, ich meine, das ist immer die Frage, welche Rolle spielt die Improvisation da? Aber wenn es um Improvisation geht, dann gibt es den Moment, wo du ganz kurz innehalten musst und wartest und so, was mache ich jetzt? Und das ist eigentlich der spannende Moment, der Moment, in dem sozusagen der Einfall kommt.
Ja.
Da bin ich zum Beispiel gefragt worden von meinen Schülern, wie machst du das, wenn du da jetzt in der Elbphilharmonie spielst und alle erwarten, wie kann dir da noch was einfallen? Und dann, das finde ich einen super spannenden Moment, als ich das gelesen habe mit der Unverfügbarkeit, habe ich gedacht, genau das ist es. Man muss die Resonanz sozusagen zulassen, glaube ich.
Ja, das glaube ich auch.
Und man darf es eben nicht erzwingen. Und ich habe auch ein Video gemacht dazu bei YouTube, weil ich das so cool finde, weil das halt das genau sozusagen Wasser auf meine Mühlen war, ihre Idee von der Unverfügbarkeit, dass man eben warten muss auf seinen Einfall und dass man ihn geschenkt kriegen darf. Und
zulassen auch muss.
Deswegen auch mit der Medium-Passivität, was Sie gesagt haben, das hat mich jetzt total angesprochen, weil es genau zulassen muss, dass es halt noch nicht kommt. Ich kann es jetzt nicht erzeugen, sondern ich bin kurz wehrlos. Ich bin ganz allein, ich muss hoffen, dass jemand mir das schenkt, oder? Und Vertrauen, auf jeden Fall es geschehen lassen mit mir. Ich finde immer, es hat was von Transzendenz zu tun, man lässt es sozusagen durch.
Also ich beschreibe tatsächlich Resonanz, das war gar keine bewusste Entscheidung. Die fängt bei mir nicht an mit etwas, was ich tue, sondern mit etwas, was mir begegnet. Mhm. Ja, und das war eigentlich, ich habe das nicht bewusst gemacht, würde jetzt aber sagen, dass das unbedingt wichtig ist. Ja. Weil man natürlich, aber ich finde das mit dem Vertrauen schon wichtig. Ich glaube nämlich, dass man in so einer Situation, wenn es dann gelingt, zwei Dinge braucht. Das eine ist sowas, wie ich nenne das inzwischen, Weitwinkelaufmerksamkeit. Eigentlich muss das ganze Wesen irgendwie offen sein, auch für die Situation im Raum, für das, was die anderen Musiker und Musikerinnen vielleicht davor gemacht haben oder so, für die Situation, auch für die eigenen Impulse und gleichzeitig aber ein starkes Vertrauen in die Antwortfähigkeit. Also ich versuche ja tatsächlich Resonanz auch als Hören, das meine ich mit der Aufmerksamkeit, und
absolut.
Antworten. Ja. Und eigentlich brauchen sie dieses große Vertrauen, das glaube ich schon, ich nenne das also nicht Selbstwirksamkeitserwartung, ich werde antwortfähig sein, mir wird was einfallen. Ja. Und das eigentlich auch das, was mir da einfallen wird, wird gut sein. Weil wenn sie nämlich sozusagen, also beim ersten Mal oder so, ist das vielleicht schwierig. Oder je nachdem, wenn ich da Angst habe, oh Gott, jetzt fällt mir nichts ein. Dann merkt man richtig, wie man eigentlich wie aus der Weitwinkelaufmerksamkeit eine Narrow Angle Attentiveness sozusagen
wird. Genau.
Und wie man dann auch das Zutrauen verliert. Und dann wird es irgendwie schwierig.
Genau. Ja.
Also ich habe gerade dieses neue Buch geschrieben, das heißt Situation und Konstellation vom Verschwinden des Spielraums. Und was mir da aufgefallen ist, dass wir, also eigentlich würde ich sagen, wenn Resonanz entsteht, sind wir ganz in einer Situation. Also eigentlich die Situation, in der ich stehe und ich, die werden durchlässig füreinander. Und Konstellation heißt, ich stehe da etwas gegenüber. Ich mache etwas mit der Welt. Ich bin nicht in ihr, sondern mache was. Und ich glaube, diese magischen Momente erfordern diese situative Öffnung. Ich bin ganz in der Situation. Ich weiß noch nicht, was kommt. Ich folge nicht einem Plan. Ich vollziehe nichts, sondern ich lasse es zu. Wobei es eben nicht nur passiv ist. Es ist genau diese Mischung zwischen passiv und aktiv. Also indem ich zulasse, was da entsteht, bin ich auch ganz aktiv und ganz dabei.
Das ist ja so ein schönes Bild. Ich liebe das echt. Das ist super, ja. Und absolut. Und es erfordert halt meistens den Mut, den viele nicht haben, weil sie eben diese Reichweitenvergrößerung versuchen und sich erhoffen, ja, wenn ich jetzt das alles gelernt habe, die Improvisationslehre kennen und sonst was auswendig kann.
Ja.
Und dann stehen sie da und dann, geht gar nichts. Sie ist bei der Prüfungsangst.
Ich merke das immer, weil es gibt manchmal Schüler, die einfach noch nicht so viel Erfahrung mitbringen, was diese ganzen Tools, sag ich mal, Handwerkszeug mitbringen. Und die dann plötzlich total schöne Musik machen. Und das rührt mich total an, weil die schaffen, mit dem bisschen, was sie haben, aber was zu machen, also einen Moment zu schaffen. Und indem sie eben irgendwie offensichtlich schaffen, in die Resonanz zu kommen.
Das ist interessant. Ich würde das unbedingt kann ich gut nachvollziehen, glaube ich auch. Wobei ich echt wichtig finde, ich unterscheide Situation und Konstellation auch danach, dass in dem Moment, wo wir wirklich handeln, also jetzt in dem Fall musizieren, sie formen den Ton und das, was da erscheint und dabei auch sich selber. Das ist ja immer dieses Wechselspiel. Es ist nicht so, dass sie einfach sich zum Ausdruck bringen und auch nicht, dass sie einem Plan folgen, sondern da entsteht, das ist dieses Wechselspiel, das, was ich da mache und das, was ich bin, kommt in ein Wechselspiel. Weil ich wollte eigentlich sagen, also ich mache zwar auch Musik, aber natürlich auf minimalem Level. Ja, aber ich kenne Momente, würde ich sagen, von Improvisationen aus dem, was ich tue als Wissenschaftler in der Lehre oder auch in Vorträgen. Ich mache ja ganz viele Vorträge. Und ich weiß, früher war immer so ein bisschen Sorge, oh Gott, die könnten jetzt Sachen fragen, von denen ich keine Ahnung habe. Ja, und dann kommt raus, dass ich das nicht weiß oder so. Ja, also ich glaube, das weiß jeder, der sowas macht. Ja, also in der Lehre oder eben auch bei einem Vortrag, weil wenn ich mit, egal wo. Und inzwischen würde ich sagen, habe ich diese Angst einfach fast gar nicht mehr. Weil ich irgendwie weiß, ich kann auch sagen, das weiß ich jetzt gar nicht, lasst uns mal gemeinsam überlegen. Ja. Und da meine ich irgendwie, weil sie Mut sagen, der Mut hängt auch damit zusammen, in das Vertrauen, ich weiß zwar nicht alles, aber mir wird was einfallen. Ja. Und es ist auch nicht schlimm, wenn jetzt was anderes rauskommt, als der Profi oder so machen würde. Das schafft eigentlich diese Bereitschaft, die Disposition, nenne ich das, um dann kreativ zu werden.
Ja, genau. Es ist eigentlich ist es ein total sicherer Bereich, wenn man schafft, sich auf ihn einzulassen. Also es kann einem eine unheimliche Sicherheit geben, glaube ich, wenn man schafft, in diesen Zustand zu gelangen.
Aber wobei wir fair sein müssen, Entschuldigung, also ich frage jetzt Sie, also wenn, sag mal, jetzt nehmen wir mal an, Sie würden Musik machen, von mir aus in der Elbphilharmonie, das müsste gar nicht so groß sein, und ich würde da mitspielen, dann wäre es ziemlich klar, da könnte ich noch so viel Selbstwirksamkeitserwartung haben, ich würde das ziemlich kaputt machen. Also das,
Nein. Je besser die Musiker sind, mit denen man spielt, desto mehr tragen die einen.
Ja, das ist interessant.
Und können das so einbetten, dass es funktioniert.
Okay, das probieren wir mal aus. Ich bin Keyboarder, aber schlechter Keyboarder. Nein, aber ich wollte jetzt nur sagen, es gibt vielleicht schon auch eine Grenze. Also wenn mir das Repertoire komplett fehlt.
Ja, natürlich. Dann,
also Untergrenze.
Das gibt es ja immer. Ne? Aber was ich auch spannend finde, ist, dass ja die Situationen so unterschiedlich sind. Also wenn ich in meinem Zimmer sitze oder auch meine Schüler in ihrem Zimmer sitzen und alleine spielen, dann geht es meistens super. Dann ist das ist relativ verfügbar meistens.
Wenn man aber ganz offen ist da.
Ja, genau. Und sobald auch nur irgendwie man sagt, ich schneide es jetzt mal mit. Ne? Einen Knopf
das ist wirklich erstaunlich, oder was das macht.
Genau, oder der Lehrer sitzt plötzlich daneben. Oder es ist jemand im Haus, der es vielleicht hören könnte. Das macht einen Riesenunterschied. Ne? Oder dann eben auf der Bühne. Da sind ja nicht nur die anderen Musiker, mit denen man vielleicht auch noch persönliche Themen hat, die im Raum stehen. Neben der Musik und dann ist ja noch das Publikum da. Also es gibt die Atmosphäre in dem Raum. Ne? Wie sind die Leute? Sind die mir wohlgesonnen oder nicht? Oder gucken die irgendwie komisch? Also da zu schaffen, diese ganze Situation sozusagen mit einzubeziehen und zu sagen, man tritt mit ihr in Beziehung, das ist natürlich eine riesen Aufgabe und auch eine Übungssache. Aber toll, also wenn man das schafft, dann wird ja wirklich aus jedem Moment so was unheimlich Einzigartiges. Ne?
Würde ich unbedingt sagen, aber mir kommt gerade ein Gedanke, ich will den an Ihnen testen sozusagen, was Sie sagen würden aus der Erfahrung als Musikerinnen und Musiker, weil mich fasziniert im Moment dieser Gedanke, ich habe diese Unterscheidung gemacht zwischen Situation als so eine komplexe Lage, in der wir drin sind, also zu einer Situation, sagen wir jetzt Elbphilharmonie oder ist ja egal, wo Sie spielen, zu der Situation gehört dann das Publikum, was da ist, aber vielleicht auch, dass gerade irgendwo, eine Katastrophenmeldung um die Welt geht oder dass sie Grippe hatten oder dass ihr Kollege gestorben ist oder so. Ich meine, oh, das wäre jetzt ein bisschen sehr drastisch, aber das gehört alles zur Situation eigentlich, also sehr weit das Feld. Aber und Konstellation ist irgendwie zum Beispiel, wenn ich jetzt von Noten spiele oder so, dann spielt der ganze Kontext eigentlich keine Rolle. Ich muss irgendwie das spielen, was da steht, sagen wir mal. Also ist festgelegte Einzelteil, also ist ein Einzelteil auflösbare, in der Beziehung festgelegte Bedingungen. Und meine These ist, dass ich in Situationen immer drin bin und die verändern sich auch durch das Spiel. Also die Deutung selbst der Weltlage oder so ändert sich, indem sie da agieren. Und der Konstellation stehe ich gegenüber. Und was ich fragen will, ist, ich habe immer gesagt, das stellt man am Fotografieren fest. Wenn Sie an einer Familienfeier teilnehmen, das kann eine Hochzeit sein, eine Taufe, eine Konfirmation, da ist man ja ganz drin. Vielleicht ist man emotional mitgenommen, hat selber eine Träne in den Augen oder so. Und in dem Moment, wo einem nur schon der Gedanke ans Fotografieren kommt, merkt man richtig, wie man eigentlich aus der Situation raustritt und praktisch sich der Konstellation gegenüberstellt. Ich muss die jetzt möglichst gut festhalten. Und meine Frage an Sie wäre, ist es auch mit dem Aufnehmen vielleicht so? Also wenn ich sozusagen musiziere, bin ich ganz drin. Und wenn ich denke, das ist jetzt sozusagen, dann würde ich sagen, das wird konstellativ festgehalten, oder? Und dieses konstellative Festhalten holt mich aus der Situation raus. Also die These lautet, wenn ich in der Situation bin, ich in der Welt, in der Konstellation arbeite ich an der Welt.
Ja, Sie haben das auch schön beschrieben. Ich glaube hier oder anderswo, das weiß ich nicht genau, ich habe schon ein bisschen mehr von Ihnen gelesen und mit dem Foto auf dem Sonnenuntergang, der dadurch unverfügbar ist, dadurch, dass Sie ihn fotografieren, weil Sie versuchen, ihn festzuhalten.
Ja, da haben Sie mit der Verfügbarkeit,
irgendwie sowas war das.
Das beschäftigt mich schon lange und zuerst wollte ich es eben, oder habe ich es beschrieben, als verfügbar machen von dem Moment, ja, dass ich den Sonnenuntergang dann auch zu Hause habe. Das finde ich auch immer noch interessant, aber jetzt bin ich zusätzlich auf den Gedanken gekommen, dass mich das praktisch aus der Situation rausholt und der Welt gegenüberstellt.
Weil Sie das jetzt quasi auch als Frage formuliert haben. Ich finde, wenn man mit dem Aufnehmen als Konstellation sozusagen ein Problem hat, dass man sich deswegen nicht in die Situation begeben kann, dann hat das was mit Gewohnheit, glaube ich, zu tun. Also ich zum Beispiel, ich nehme sehr gerne auf und ich stehe sehr gerne auf der Bühne. Ich bin eine Rampensau, wie man so sagt, vielleicht. Und das ist aber trotzdem für mich auch total stressig. Kurz vorher, ich habe auch super viel Lampenfieber und so weiter.
Aber das macht, glaube ich, nichts.
Nein, genau. Aber in dem Moment habe ich mich gewöhnt, sozusagen, irgendwie diesen Kanal zu öffnen. Es gibt so dieses tolle Zitat von, wie heißt die, Martha Graham? Keep the channel open. No artist is pleased und so. Und es geht darum, dass man an seiner Quelle, den Kontakt zu seiner Quelle immer offen halten muss. Es ist gar nicht wichtig, ob man das, was man macht, gut findet. Oder man darf es nicht bewerten. Im Gegenteil, es ist gar nicht, it's not your business to determine how good it is und so weiter. Sondern es geht darum, einfach nur an seiner Quelle dran zu bleiben. Und ich glaube, also es ist eine Frage der Gewohnheit und auch des Aushaltenkönnens dieser Situation, dass man sozusagen unter Beobachtung steht, egal wie auch immer, dass einen das nicht abhält vom Teilnehmen an der Situation.
Oder? Also das würden Sie auch sagen. Also Sie brauchen vielleicht das Publikum auch und auch die Spannung, die damit einhergeht.
Bei mir ist es umgekehrt. Ich kann tatsächlich nicht so gut spielen, wenn keiner zuschaut.
Das verstehe ich ja.
Das habe ich jetzt auch gerade gedacht. Also ich kenne das von mir, vom Fotografieren. Wenn ich anfange zu fotografieren, also ich mache jetzt nicht so viel Handy, ich habe früher viel mit Kamera und so. Und wenn ich fotografiere, dann mache ich ein Foto, weil ich diese Ästhetik festhalten möchte in dem Moment, wo ich sie wahrnehme. Und dann bin ich aber auch in so einer Verbindung.
Ja, das glaube ich.
Also ich wechsle natürlich schon.
Aber das ist was anderes, glaube ich.
Weiß
also da
nicht.
Ist das Fotografieren selber Teil der Situation.
Ja, genau.
Und nicht
genau.
Das Mithilfe des Fotoapparats.
Genau. Ja, genau. Das ist eben nicht, ich mache kurz einen Schnappschuss von uns, dann ist was anderes. Aber es morpht so ein bisschen rüber. Ich nehme eine Sache wahr, die und dann entsteht so eine Verbindung und dann halte ich sie fest. Also es ist wie so ein Prozess irgendwie. Genau. Ja.
Ich glaube, die Herausforderung besteht darin, sozusagen das dazu zu machen, dass das ein Mittel wird. Das ist quasi das sozusagen diese Betrachtung der Konstellation in die Situation so hineinzunehmen, dass es das nicht mehr stört. Dann geht das, weil sonst, ich kenne das auch, also ich habe, der Gitarrist von meiner Band Der ist manchmal sehr geplant, der will sehr viel vorher festlegen. Ah, ja, ja. Dass man üben, auch die dynamische Kurve von dem Solo und so wirklich, dass man, ja, und wann, dass man weiß, wann ist es aus und so.
Ja, ja.
Da gibt es andere, der Schlagzeuger zum Beispiel in meiner Band, der möchte es lieber offen halten und noch ein bisschen ausreizen und gucken, wie weit kann man gehen und vielleicht doch ganz anders und so. Und da gibt es ja auch verschiedene, also ich meine, auch Stile, in jeder Musik gibt es auch verschiedene Herangehensweisen, was man findet, was man braucht, um so ein Sicherheitsgefühl zu haben oder auch eben um zu finden, das ist jetzt gut, wenn ich weiß, woher wie das ist und wenn ich das so planbar habe.
Ja.
Und ich kenne auch Musiker, mit denen ich gespielt habe, die gemerkt haben, dass ich Teile geplant habe, die dann richtig sauer waren. Und haben gesagt, das darfst du nicht planen. Das ist Verrat sozusagen an der Improvisationsidee und so. Ne? Also da gibt's.
Also ich meine, das ist ja eigentlich das Spannende, das ist ja wirklich das ganz spannende Feld von wie viel kann man verfügbar machen oder soll man verfügbar machen und wie viel eben nicht. Und weil mir ist dann wirklich auch, das, auch nach dem, was Sie gerade sagten, dachte ich jetzt, kann man es dann vielleicht doch verfügbar machen? Also zum Beispiel, dass Sie diesen Zugang zu einem Channel haben in gewisser Weise, weil ich würde, das ist natürlich nicht das Gleiche, aber also wenn ich Vorträge halte, was ich ziemlich häufig tue mit allen möglichen Publika, ich mache nur noch im äußersten Notfall, also wenn wir irgendwie eine Begehung haben, wo es um Millionen von Euro geht, aber eigentlich mache ich nie mehr das Skript. Ja, ich habe ein paar Stichpunkte, ja, dass ich mich notfalls auch daran wieder orientieren kann und ich habe gedacht, eigentlich ist das ja auch eine Form des Improvisierens. Ja.
Absolut.
Also ich habe irgendwie das Vertrauen, dass ich daraus was machen kann.
Auch Situationen. Sie sind auch vorbereitet, Sie haben auch das Handwerkszeug.
Genau.
Also Sie haben es eben auch schon so oft gemacht und haben Erfahrung. Genau. Sie haben zum Beispiel Ihre Licks, wie man sagen würde.
Ja,
also Ihre
gelegentlich auch. Ja, das ist so. Also so eine Mischung, das meinte ich. Also genau. Das ist irgendwie auch, und ich dachte irgendwie, in gewisser Weise verlässt man sich dann darauf, weil ich da sage, unverfügbar, du weißt nie, ob Resonanz sich einstellt oder nicht. Da dachte ich, aber du weißt es mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit, ja, dass du irgendwie das Publikum erreichen kannst und Momente von Resonanz herstellst.
Aber wenn man sich aufmacht. Aber nur wenn du dich aufmachst. Es gibt ja Leute, die haben ganz wenig Resonanz, weil sie vor lauter Angst das gar
nicht. Ja, also Angst ist halt, man kann Resonanz nicht einfach herstellen, aber du kannst ziemlich gut sagen, was sie killt. Mhm. Und Angst ist auf jeden Fall einer. Mhm, ja, also wenn du die Angst nicht überwindest, wenigstens momenthaft, wird das ganz schwierig.
Ja.
Und Zeitdruck ist auch einer. Also wenn du irgendwie, wenn du Leute unter extremen Zeitdruck stellst und Konkurrenz zum Beispiel, ja, also das kann man, glaube ich, angeben.
Mhm. Die Frage ist ja immer,
Zeitdruck kann es auch mal steigen, Entschuldigung.
Ja. Die Frage ist ja, weil wenn man Angst hat, ob es nicht auch gut ist, durch die Angst durchzugehen. Also nicht zu versuchen, sie zur Seite zu schieben, sondern zu sagen, ich nehme sie mit rein und versuche da durchzugehen, trotzdem was zu tun.
Ja, also das ist schon eine spannende Frage. Ich würde auch sagen, diese Sachen, die uns Angst machen, selbst Zeitdruck kann manchmal ja beflügeln. Also sozusagen, du weißt jetzt, ich hab nur noch ein bisschen Zeit. Aber ich glaube, man muss die Angst akzeptieren, zulassen, wissen, dass man sie hat. Aber in dem Moment, wo dann der magische Moment kommt, ist sie eigentlich weg, oder? Oder sie tritt mindestens massiv in den Hintergrund.
Wenn er kommt,
ist sie weg.
Der magische Moment ist so gesehen stärker als die Angst.
Genau.
Er befreit uns, löst uns von der Angst.
Nee, ich glaube schon. Also wenn man das schafft, ist es doch...
Oder vom Zeitdruck oder vom Konkurrenz, weil Sie meinten, Konkurrenz wäre auch ein Hindernis. Habe ich auch anders erlebt. Es kann total scheiße sein, wenn man denkt, oh Gott, ich bin so schlecht oder ich schaffe es nie. Das ist so schwer, drüber zu kommen. Aber wenn man, das kann auch ein Ansporn sein. Also ich meine, bei Sport,
sportliche Höchstleistungen
würden nicht möglich sein.
Ja, das ist ein gewisses Problem für meine Theorie, weil ich immer gesagt habe, eigentlich habe ich an kapitalistische Wirtschaft gedacht und habe gesagt, wir können miteinander konkurrieren oder resonieren, aber in einer Situation nicht gleichzeitig. Und dann ist mir auch der Sport eingefallen. Ja, selbst ein Boxduell, würde ich sagen, die können miteinander in Resonanz gehen. Und meine Antwort darauf, also meine Erklärung dafür lautet zu sagen, ja, da ist der Kontext aber übrigens bei Musik oder also bei Kunst, wie bei Sport, nehmen wir jetzt mal Musik, improvisieren, das Spiel. Ja, man spielt miteinander und da können natürlich konkurrierende Momente zum Ansporn werden. Das ist ganz sicher so, dass man sich wechselseitig inspiriert und auch beflügelt. Das glaube ich auch. Aber wenn es um existenzielle Konkurrenz geht, eher nicht.
Ja,
das stimmt. Das stimmt.
Klar.
Und man muss sich dann eben bei dem Spielen auch drauf einlassen. Also eigentlich auch wieder wie bei der Angst. Und ich muss jetzt gerade auch an Zeitdruck denken. Ich kenne das von mir, wenn ich unter Zeitdruck stehe und sage, scheiße, ich stehe unter Zeitdruck, dann ist alles dicht, wie Sie sagen. Ja, dann
das ist komisch, oder? Also da merkt man richtig, wie man den Kanal radikal schließt. Das fällt dann gar nichts mehr ein.
Ja. Aber wenn ich sage, okay, warte mal, ich habe Zeitdruck und dann geht plötzlich so ein Fenster auf und dann bin ich wie in so einem Flow-Zustand und mache alles super fokussiert und bin so ganz... Und es geht nur, wenn ich bei mir bin. Also es geht nicht, wenn du dann dazwischen redest und sagst, Anja, wir müssen noch hier dran denken und das.
Ich
dann geht's nicht.
Das würde ich nie machen. Wir sind auch
hier. Aber so, wenn ich sage, nee, ich bleibe jetzt mal wirklich in meinem Film drin, dann ist es, als würde sich die Zeit ausdehnen und dann wäre plötzlich gar nicht mehr so ein Zeitdruck. Finde ich auch eine ganz spannende.
Absolut, das ist interessant, auch wie die Zeitwahrnehmung natürlich sich je nachdem ändert. Mhm. Also ich würde sagen, wirklich Entfremdung ist diese Wahrnehmung irgendwie, oh Gott, Zeit ist knapp, ich muss bewirtschaften und so. Ja. Und Resonanz ist dieses Moment des Öffnens, was fast so eine Art von Co-Präsenz von Vergangenem und Zukünftigem. Also wir versuchen übrigens gerade, ich mache auch ein Seminar, also wir hatten gerade diese zweite Vorbereitungssitzung, so ein Blog-Seminar. Also eigentlich ist das eine Kooperation zwischen Musiktheoretikern, Jörn Arnecke aus Weimar, dem Musiker für Pop und Jazz, Martin Pfleiderer, kennen Sie vielleicht auch, und wir aus der Soziologie. Und es geht eigentlich um Musik und Energie. Und die Frage sozusagen, oder da würde ich auch gerne Sie fragen, wenn die Improvisation gelingt, ist das sowas wie zirkulierende Energie, oder? Du meinst, die rennt richtig durch den Körper eigentlich. Ja. Und in dem Moment, wo sie misslingt, man kann ja auch rausfallen, merkt man, wie so eine Art von Energieblockade entsteht, oder?
Man sagt ja, eine gute Band ist besser als die Summe ihrer Einzelteile.
Ja, genau.
Und genau das passiert dann, das spürt man auch und das ist ein unglaublich geiles Gefühl, muss ich sagen. Ich habe eine Band, die seit 25 Jahren existiert in derselben Besetzung und wir können das quasi fast auf Knopfdruck herstellen.
Das ist das, man kann es ein bisschen verfügbar machen.
Am liebsten ist es mir aber, wenn wir jammen, also wenn wir nicht wissen, was passiert, irgendwas spielt, dann machen die anderen irgendwas hinterher. Und ich habe jetzt schon versucht, die dazu überreden mit mir, das als Konzept zu machen. Also auch drauf zu schreiben, wir wissen noch nicht, was wir machen, sehen wir da.
Ja.
Du gehst auf die Bühne, und aber mit der Band war ich auch in der Elbphilharmonie und das ist eben die Band, wo sehr viel geplant wird oft.
Ja, ja, okay.
Und dann alles so designt, so, es auch funktioniert auch gut. Und bis zu den Moderationstexten haben wir alles geskriptet, ja. Und das funktioniert dann natürlich auch toll. Und ich würde sehr gerne mal auch die andere mal gucken, weiß ich nicht, das ist Work in Progress.
Und trotzdem habt ihr Konzerte, die wirklich toll sind und Sternstunden sind und welche, wo man denkt, so, ja, das war jetzt ganz nett.
Ich sage immer, wir unterschreiten ein gewisses Niveau aber natürlich weiß man selber auch, war das jetzt unfassbar
aus. Man kommt nicht immer gleich weit drüber.
Genau, das ist das Handwerkszeug, das habt ihr alle und das zusammen habt ihr großes Handwerkszeug, aber eben dieser magische, also das letzte Fünftel, Rest, der bleibt.
Ich würde eigentlich sagen, das
stimmt,
Ich würde tatsächlich sagen, das ist eigentlich also wenn ich irgendwo Vorträge halte oder so, ist das auch so. Ja, manchmal klappt es richtig gut. Also es ist nicht so, dass die Leute total frustriert rausgehen und das Gefühl haben, das war gar nichts, das passiert eigentlich nicht. Also insofern macht man es verfügbar. Ja. Aber die Sache mit dem Funken und wie stark der wird, ist unterschiedlich. Aber was Sie sagten, die Summe ist mehr als das Teil. Da ist mir wirklich aufgefallen, ich habe ja ein kleines Buch über Heavy Metal geschrieben, tatsächlich, was meine heimliche Leidenschaft ist. Und da ist mir aufgefallen, eigentlich die ganze Rockmusik lebt auch von dem Gedanken, dass das Ganze mehr als die Summe der Teile ist. Ja, also wenn man die Rolling Stones nimmt, irgendwie zwischen Mick Jagger und Keith Richards oder so, oder die Beatles, eigentlich zwischen allen Beteiligten, McCartney, Lennon, aber auch Harrison, oder Pink Floyd, was meine Lieblingsband war, es brauchte diese, also Gilmour allein ist nicht so gut und Waters auch nicht, und auch die anderen, es braucht dieses, es ist genau dieses In-Between, es ist der Zwischenraum, diese Spannung auch.
Absolut.
Und Resonanz ist eben nicht nur Harmonie, insofern haben Sie recht, auch mit einem Konkurrenzmoment, also so ein Spannungsmoment ist nötig. Ja.
Also Sie haben ja gerade vorhin gesagt, im Sport, Sie glauben, also das ist dem gegenüber steht, die Andrea Petkovic hat ein Buch geschrieben über Tennis, wo sie Geschichten erzählt hat, und hat sie eine erzählt von einem Tennismatch, das quasi das perfekte Match war mit dem perfekten Ballwechsel, wo keiner wollte, dass der eigentlich aufhört.
Ja.
Und eigentlich spielen die ja gegeneinander.
Ja.
Aber es gibt ja, das habe ich schon öfter, also ich persönlich liebe Tennis.
Ja.
Zum Zugucken, ich kann das überhaupt nicht spielen. Ich versuche es, aber Tennis spielt.
Ich spiele es auch schlecht, aber gerne.
Ja. Wie auch immer, es ist irgendwie, aber wenn man im Zuguckt, wie Profis das spielen, und manchmal hast du den Moment, da will man eigentlich gar nicht, dass es aufhört.
Nee,
es soll einfach weitergehen, das Rückschlagspiel. Ich spiele dann einfach den Ball genau wie
er sagt. Nee, das würde ich unbedingt schreiben, das wäre vielleicht ein Missverständnis. Ich wollte sagen, im Sport entsteht das auch auf höchstem professionellem Niveau, vielleicht auch sogar gerade da. Das heißt, da haben wir Resonanz und Konkurrenz in einem eigentlich. Mhm. Weil natürlich ist es ja auch Konkurrenz. Irgendwie wollen sie auch gewinnen, sonst würde es ja gar keinen Sinn machen. Ja, also die spielen sich ja die Bälle nicht nur zu.
Ja.
Aber dass da Resonanz entsteht in Konkurrenz sozusagen, liegt daran, dass es insgesamt als Spiel wahrgenommen und auch geframed wird, selbst wenn es um Geld geht. Also der Kontext ist eigentlich aus den Alltagsvollzügen herausgelöstes Spielmoment.
Irgendwo habe ich den Satz gehört, der Mensch ist nur da ganz Mensch.
Wo er spielt, ja, das Schiller, ja.
Schiller,
ich stimme ihm da ganz zu.
Ja, absolut.
Mir ist noch eine Situation eingefallen zum Thema Unverfügbarkeit. Das ist jetzt ein bisschen ein anderes Thema. Mhm. Wir unterrichten ja auch, und ich habe jetzt letzte Woche eine ganz tolle Situation gehabt mit einer Schülerin. Ich habe früher so unterrichtet, dass ich jede Woche jeden Schüler gesehen habe, ne, wie man das so landläufig macht. Ich bin dann dazu übergegangen, das ein bisschen offener zu machen. und wir mehr gemeinsam auch Sachen üben und jeder auch ein bisschen mehr selber bei sich ist. Und das ist ganz spannend, weil ich habe das früher oft so erlebt, dass die Schüler genau wollen, gib mir das genau vor, was ich zu tun habe, ja. Sag mir genau, was soll ich machen, ich weiß es nicht, ich krieg's nicht hin. Und dann habe ich es versucht und sie versuchen es nachzumachen, aber sie kommen eben nicht über so einen gewissen Punkt hinweg. Ja, ja. Es klingt immer nur wie irgendwie adaptiert und es kommt nicht zum Leben.
Ja.
Und das war jetzt aber so, dass wir haben das nie gemacht zusammen, das Thema. Und sie hat plötzlich geschafft, alleine eine schöne Begleitung zu entwickeln. Und ich dachte, Mensch, Wahnsinn, was dann passieren kann, wenn es eben nicht, also wenn es eben nicht versucht wird, so verfügbar zu machen, sondern man quasi einfach mal ein bisschen loslässt und machen lässt. Ne? Also das fand ich total spannend.
Also ich finde das Gespräch jetzt insofern interessant, als das war mir nicht klar sozusagen, dass ich da die Verbindung zu diesem neuen Thema, also das neue Thema heißt sozusagen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Handeln und Vollziehen und dass wir eigentlich in der Gesellschaft immer mehr übergehen zum Vollziehen statt Handeln. Und Vollziehen heißt eigentlich, ich führe ein Programm aus. Mhm. Ja. Entweder ich folge genauen Regeln oder gar irgendwelchen Algorithmen oder so oder ich folge halt Schritt für Schritt sowas. Und ich würde sagen, den Übergang, den Sie gerade beschrieben haben, ist eigentlich der. Also zuerst versucht eine Schülerin oder ein Schüler logischerweise zu vollziehen, mache ich das jetzt richtig, muss ich das jetzt so oder anders machen. Und der Umschlag kommt da, wo ich handle, weil ich über dieses Handwerkszeug verfüge. Wir beschreiben das auch als Habitualisierung. Es ist dann in meinem Körper und dann gewinne ich auch eine Freiheit dem gegenüber. Ich muss nicht mehr vollziehen, was sie oder jemand anderer vorgibt, sondern ich fange wieder an zu handeln.
Ja, genau. Ja, und selbst, obwohl gar nicht so viel Handwerkszeug da war, habe ich gemerkt, also was wir jetzt gemacht hätten, war sie plötzlich in der Lage, aus der Not heraus oder auch, ich weiß nicht, aus dem Impuls heraus, aus der Resonanz, sie hat irgendwie geschafft, damit so in Resonanz zu treten und es sich irgendwie selbst, also dass es einfach gekommen ist.
Dass es sich selbst spielt.
Ja, ohne dass ich ihr das jetzt beigebracht hätte, so in der Form. Und das fand ich so faszinierend. Also ich meine, ich selbst habe es ja auch so gelernt. Ne? Ich habe klassischen Unterricht gehabt und dann hat meine Eltern irgendwann nicht mehr so viel Geld und dann habe ich angefangen, mir Akkorde beizubringen selber und habe mit Akkorden rumgespielt und so bin ich dazu gekommen, erst zum Pop und dann zum Jazz irgendwie. Und das kam ja auch aus dieser Not heraus, dass ich keinen Lehrer mehr hatte, den ich jetzt fragen kann.
Also ich finde das sowieso, also in der Musikausbildung finde ich das total wichtig. Also ich habe auch, also ursprünglich halt Klavierunterricht und so, eigentlich habe ich dann Orgelunterricht genommen, weil die Orgel mich total geflasht hat. Und habe aber dann auch angefangen, in einer Band zu spielen. Mhm. Und ich weiß noch, ich hatte immer Diskussionen mit meinem Vater, der mir gesagt hat, wer keine Noten lesen kann, versteht nichts von Musik, weil in einer Band, da machst du es halt über Akkorde. Und ich würde heute wirklich das Gegenteil sagen. Also ich würde wirklich sagen, so ein Sinn für Akkorde und also Akkordstrukturen, das ist Musik machen. Ja, Noten spielen ist natürlich auch wichtig und schön. Es gibt ja viel mehr Möglichkeiten, aber es ist nicht die Essenz von Musik.
Ich verstehe, was Sie meinen, weil es diese Freiheit halt ist. Weil man selber die Musik mehr gestaltet, wird man halt. Aber also, was die Noten, also es sind ja nicht nur Noten, das sind ja wirklich Kompositionen.
Mehr Freiheit.
Und die müssen mit Leben gefüllt werden. Und an der Stelle ist es auch ein Riesenunterschied. Sie können sich ja 10 verschiedene klassische Pianisten
anhören
und das ist ein anderes Werk.
Ja, die füllen das anders mit Leben.
Ja. Und da gibt es ja auch welche, die einfach wahnsinnig das schaffen, in die Resonanz zu kommen und andere, die halt einfach nur runterrattern.
Also ich würde das auch auf gar keinen Fall, also ich meine, man muss es sowieso nicht gegeneinander ausspielen und ich will das auch keineswegs geringschätzen. Ich fand nur, dass mir das einen ganz anderen Zugang auch
nochmal
Wir haben auf der Herfahrt darüber geredet, dass es einfach zwei verschiedene Talente sind, die sich manchmal auch ein bisschen ausschließen.
Stimmt. Ja.
Also wenn du Noten lesen gut kannst oder sagen wir mal vom Blatt spielen, dann hast du manchmal Schwierigkeiten, wenn das dann nicht mehr ist,
was man kein Platz ist.
Und umgekehrt, Leute, die sehr gut auch so nach Gehör irgendwas hören können, haben manchmal Schwierigkeiten, jetzt, wieso soll ich mich jetzt da dem unterwerfen? Mhm. Oder es ist so kompliziert, der Vorgang und so. Also entweder, man kann meistens entweder das eine oder das andere besser.
Ich glaube das auch. Und vielleicht gibt es auch unterschiedliche Typen. Also ich glaube, ich kam von den Noten sozusagen, habe aber wirklich festgestellt, ich spiele jetzt immer gerne, ich spiele in der Kirche gerne Orgel. Also schlecht, also ich bin wirklich kein großer Keyboarder, aber ich spiele da gerne. Cool. Und ich habe aber festgestellt, dass ich mich eigentlich sehr häufig vom Notenbild löse. Also ich weiß so ungefähr, die Melodie muss halt stimmen. Ja. Aber was ich in der Begleitung mache, ist meine Sache, denke ich.
Ja, vielleicht gibt es Typen. Also ich glaube nicht, dass es erforscht ist, aber das wäre ein interessantes Spiel.
Ich hatte meine Schülerin, das war total faszinierend. Nur eine kurze Anekdote. Die wollte unbedingt Jazz spielen. Hat vorher noch gar nicht groß, ein bisschen Klavier so für sich irgendwie, aber nicht weiter. Und dann haben wir das gemacht über Jahre.
Ja.
Und sie hat sich einen abgebrochen. Es war so schwierig für sie. Es war so schwierig. Und dann kam sie eines Tages und hat gesagt, Mensch, ich habe hier mal für Elise, ich habe das mir mal damals als Kind irgendwie von ihr. Und ja, das Spiel, mir sind echt die Tränen gekommen, weil das so schön war. Und ich gemerkt habe, boah, das ist ihr Ding. Und dann haben wir nach Noten weitergemacht, klassisch einfach ein bisschen. Und die konnte vom Blatt spielen. Das war
toll,
unfassbar. Und ich dachte mir, wie macht die das? Weil die also von wegen Resonanz jetzt wieder, die hat geschafft, diese Musik, die da steht, irgendwie einfach durch sich durchfließen zu lassen und auf die Tasten zu bringen. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht hat. Ich kann das nicht so wie sie. Sie hat es aber nie wahnsinnig viel geübt. Also das war einfach ein
wahnsinniges Talent. Das finde ich toll. Ja. Also mir hat mal eine Musiklehrerin erzählt, ich kann mich nur noch schemenhaft erinnern, aber es war sehr eindrucksvoll. Sie hatte auch, oder sie hat es beobachtet, wie so eine Klavierlehrerin sich mit ihrer Klavierschülerin ewig lang abmühte und so. Und irgendwann verzweifelt und gesagt hat, also okay, das hat irgendwie alles keinen Sinn. Sag mir, was du machen willst. Mhm. Und die Schülerin sagt, Musik machen. Also das fand ich irgendwie so schön, also weil sie irgendwie so dieses Noten und Zeugs war für sie nicht Musik machen.
Ja, ja, genau.
Naja, aber wie auch immer, also was ich vorher gesagt habe, wenn jetzt wir gemeinsam spielen würden irgendwo, die Qualität dessen, was man da kann, also komplizierte Noten oder sonst irgendwas, die macht ja auch nicht aus, wie gut die Qualität der Musik, also das Handwerkszeug oder wie komplex oder wie professionell oder sonst irgendwas jemand spielt. Das macht eben auch überhaupt nicht aus, wie berührt man sein kann von dem Ausdruck, der dann passiert, weil es halt ein persönlicher Ausdruck ist, weil das jemand ist, der was von sich und von der Welt aussagt oder irgendwie eine Verbindung, ich sage immer, eine Verbindung mit dem, was wichtiger ist als alles andere. Wie gesagt, ich sehe das eher
so. Ich glaube das auch. Also das ist irgendwie Resonanz. Ja. Also, wo man halt auch ein bisschen auf die Frage mit der Authentizität kommt, aber die ich eigentlich, also die früher war, habe ich die für theoretisch wichtig gehalten, heute nicht mehr so, weil ich halt Resonanz eigentlich genommen nehme statt Authentizität. Aber ich will Sie trotzdem fragen, das interessiert mich jetzt wirklich sozusagen, Sie als Profis, also meine heimliche These ist, diskutiere das immer auch mit den Kollegen, dass das, was Sie gerade sagen, dieses Berührende, dieses Moment, was du ja auch im Publikum wahrnimmst, dass das eigentlich nur entsteht, wenn die Musizierenden selber fühlen. Also, die These ist irgendwie, also ich glaube irgendwie, wenn die da Musik machen, in Resonanz sind, fühlst du dich auch als Zuhörer noch berührt? Jedenfalls sehr wahrscheinlich. Und wenn sie es nicht sind, dann eben nicht. Ja. Und die Frage ist jetzt, wenn, also ich weiß, dass es schwierig ist.
Die These kenne ich. Und ich habe das früher auch gedacht. Und ich habe früher gedacht, ich muss selber ganz viel Gefühle haben.
Ja, nicht unbedingt Gefühle.
Sonst spiele ich schlecht. Und dann habe ich aber die Erfahrung gemacht, dass es sich gut anfühlt auf der Bühne. Und nachher in der Aufnahme oder wenn das irgendwie festgehalten wurde, denkt man so, nee. Und umgekehrt, du gehst runter oder beim Studio und denkst, das war nix. Und dann hörst du es, du schaust es dir nachher an und denkst so, das ist es, Wahnsinn, das ist ein magischer Moment und ich habe es gar nicht mitgekriegt.
Aber
das passiert auch.
Aber das war alles, ich meine jetzt eher live, aber na gut.
Frage, also er meint jetzt auch den Mitschnitt live, ich kenne das nämlich auch, aber die Frage ist ja, ob da nicht das Problem die Bewertung ist, die eigene. Dass du in dem Moment sagst, ich bin richtig toll, ich bin richtig gut oder ich bin richtig schlecht. Und das steht sozusagen
im... Ich bewerte ja die Situation, also ich bewerte sozusagen, ich bewerte den Moment als einen
guten Moment. Ja, aber ich spiele gerade gut oder ich spiele gerade schlecht. Und dann hörst du es hinterher und merkst,
Aber ich will Gegenrede halten. weil die eine Vermutung, die ich habe, für die es auch ein bisschen empirische Evidenz gibt, ist, wenn jetzt es im Konzert Momente gibt, okay, sagen wir erstmal, Sie haben das Gefühl, das war so ein Moment. Also was ich eigentlich meine ist, wenn man hinterher, mit dem Resonanzensemble habe ich das schon diskutiert, wenn Sie ein Konzert machen, können jetzt auch mehrere Musiker sind und sie haben das Gefühl, an der Stelle, da war es so. Ja. Wir spielen vielleicht 7 Nummern oder so. Mhm. Und sie sagen, da bei der 3. Nummer, da war was. Ja. Dann würde ich sagen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch die anderen sagen, das war der Moment, ist super hoch. Ja. Es ist nicht so, dass der eine sagt beim ersten, der andere sagt. Und selbst beim Publikum, deshalb habe ich das Gefühl, da entsteht wirklich so eine Art von gemeinsamen
Feld. Ja, stimmt wohl, ja.
Es könnte ja sogar sein, dass sogar dieser Live-Moment besonders berührend ist. Und wenn man dann die Aufnahme hört,
dann vielleicht schon andere Kriterien anlegt.
Genau. Dass sich der vielleicht auch nicht in der Aufnahme, dass der nicht, dass der eben genau auch eben unverfügbar ist für die Aufnahme sozusagen. Jetzt, eins ist auf jeden Fall unverfügbar, und zwar unsere Zeit. Leider haben wir auch hier Zeitdruck heute.
Ja.
Das macht aber auch gar nichts, weil ich finde das immer ganz schön, dadurch ist die Sache eine runde Angelegenheit. Und ich habe zum Schluss eben noch unsere Abschlussfrage. Wenn Sie jetzt auf unser Gespräch schauen, spontan, intuitiv, was würden Sie sagen, was ist die interessanteste Erkenntnis oder der ein Satz, den man mitnehmen kann?
Ein Satz?
Oder eine Erkenntnis, irgendwas, wo Sie sagen, wow, das war aber jetzt gut.
Also der Punkt, von dem ich fand, um den wir vielleicht auch ein bisschen darum gekreist sind, ist eine Sache, die mich theoretisch interessiert und mir ist da jetzt aufgefallen, das will ich unbedingt auch bei nächsten Gelegenheiten mit Ihnen oder Kollegen nochmal vertiefen, eigentlich die Sache der Agency, also wer oder was handelt eigentlich? Mhm. Also die spannende Frage ist für mich, gibt es den Moment, wo eigentlich die Musik handelt und gar nicht mehr die Musizierenden? Mhm. Also so, dass sich die Agency, das Zentrum der Musik, eigentlich würde ich sagen, das Entstehungsmoment, nicht mehr die Einzelnen, sondern es ist in dieser Mitte. Und das finde ich dann, da sind wir so immer ein bisschen so drum rum gekreist, aber dann hat das nochmal ganz stark in Erinnerung gerufen.
Ja, ja, finde ich auf jeden Fall bei Ihnen, das ist klar, total, dass es so ist. Aber ich kann natürlich nicht irgendwie empirisch belegen.
Und ich würde vielleicht sogar noch ein bisschen erweitern, eben auf das Publikum, ne? Das wir jetzt hatten am Ende. Das ist nicht, dass
absolut.
Wenn sich das dann überträgt, dann ist der ganze Raum sozusagen angefüllt. Ja. Und wenn aber man das aufnehmen würde, würde es sich vielleicht, möglicherweise, gar nicht in der Form übertragen.
Das kann wirklich sein, weil das irgendwie was, man kommt fast auf metaphysische Ideen, aber es scheint irgendwie in der Mitte zu... Ja, also weil ich weiß als Zuhörer, also ich gehe halt manchmal hin, auch in Konzerte, wo ich wahnsinnig hohe Erwartungen habe und es passiert halt nicht. Ich finde es schon ganz... Und manchmal ist es vielleicht sogar, also wahrscheinlich ist es echt so, ist die Chance, dass du in Resonanz kommst, ist höher, wenn du nicht so hohe Erwartungen hast. Ja, klar.
Erwartungen das ist immer schlecht. Die Erfahrung haben wir auch schon gemacht. Und wenn man zum Beispiel ins Studio geht, dann ist das Beste, keine Erwartungen zu haben, sondern nur genug Zeit. Hab so viel Zeit, dass es dir egal sein kann, ob was dabei herauskommt oder nicht. Dann wirst du eine gute Studioaufnahme machen. Also das ist so mein...
Ja, aber selbst wenn es erwartbar ist, ist es interessant. Ich war zum Silvesterkonzert in der Zürcher Tonhalle und die haben Beethovens 9. gespielt und da denkst du irgendwie, ja gut, also das kennt man halt schon, ich mag die, aber... Und es ist aber so intensiv geworden. Also muss ich sagen, ich hatte Tränen in den Augen und die nehmen mir auch. Und du hast auch wirklich gemerkt, die auf der Bühne haben sich umarmt. Irgendwie ist da was passiert. Ja. Also es ist echt...
Weil sie es eben genau nicht erwartet haben.
Denke ich eigentlich. Ich glaube, das ist so. Ne?
Plus natürlich, wenn die Musiker, denen das auch so gegangen ist, das war einfach ein magischer Moment.
Also ja, also es hat sich irgendwie eingestellt. Und es ist echt die spannende Frage, ob man das auf der Aufnahme hören kann. Bin tatsächlich auch nicht sicher. Ja.
Das müsste man herausfinden. Für mich ist es so, dass mein Satz, der für mich wichtig ist, der bei mir hängen bleibt. Erstens sind es eigentlich zwei. Man kann hervorragend mit Herrn Rosa sprechen. Ich hätte total Lust, ich könnte noch 3 weitere Stunden, das ist super spannend.
Ich hätte auch Lust.
Vielleicht kann man das irgendwie fortsetzen oder wir machen Folge 228 nochmal. Ja, so. Und das Zweite ist natürlich, ein Leben ohne Jazz ist zwar möglich,
aber sinnlos.
Dafür brauchen Sie mich nicht. Eine Frage habe ich wirklich noch. Mhm. Das kennt ja, glaube ich, jeder, wenn du eine Sache irgendwie auswendig spielst. Ne, da ist es, also du spielst ja halt auswendige und dann denkst du, oh scheiße, da kommt vielleicht eine Stelle, ich weiß nicht mehr, wie es geht. Und ich finde, dieser Umkippmoment, wo du eigentlich so fühlst, das Kommen.
Ja.
Und du kannst es dann aber nicht mehr verhindern.
Beschreiben Sie auch in dem Buch.
Ja, ich beschreibe es auch in dem Buch. Und ich wollte sagen, wie Sie den als Profis
genau so. Ja, das ist so. Wenn du drüber nachdenkst, oh je, gleich verspiele ich mich, hast du dich schon verspielt.
Ja,
und wenn du einen Fehler machst du meistens auch noch einen zweiten.
Ja, dann bist du raus. Dann bist du raus und dann, und ich finde aber auch wirklich in der Erfahrung, weil ich bin ja eigentlich Phänomenologe, der diese Erfahrung, also wie ist es in der Welt, im Körper mit dem Instrument zu sein? Und du merkst richtig dieser Umkippmoment, oder? Also eigentlich würde ich sagen, von in der Situation sein zu vollziehen.
Ja.
Also in dem Moment...
Du bist ausgestiegen aus dem Flow. Also bei Mihai Csikszentmihalyi beschreibt den Flow sehr genau. Und das ist, finde ich, das ist es schon genau. Also im Moment, wo du spielst, musst du im Flow sein, im Flow bleiben. Und wenn du...
Und das eine Fehlerdenken ist, wie ein Fotoapparat denken.
Genau. Dann steigst du aus und dann, das ist eigentlich der Fehler.
Es sei denn, du bist Fotografin, ja, okay.
Aber das ist es, niemand gelingt, das nicht zu tun. Also ich meine, bei diesem letzten Konzert in Elfi zum Beispiel habe ich einen ganz alleine mal gespielt, also so a cappella, die ganze Band hört auf, alles ist leise, nur Saxophon spielt ganz alleine. Und ich sehe das kommen und habe plötzlich Schiss davor. Und ich kann das, ich weiß auch, was ich da mache und so, aber da stelle ich mich hin, spiele Scarborough Fair und dann improvisiere ich drüber und dann ist wieder aus. Und das hab, dafür habe ich 4 Minuten Zeit. Und in dem Moment, ich fange die Melodie an und habe einfach, ich denke mir, oh Gott, das wird furchtbar und mir ist schlecht, mir ist schweinübel, ich will hier weg.
Und ist es dann trotzdem gegangen, oder?
Ach so, aber die Leute haben nachher gesagt, das war das Krasseste überhaupt vom ganzen Konzert.
Und wie hat sich beim Spielen angefühlt?
Ja, so wie ich beschrieben habe. Ich habe gedacht, ich mache mir in die Hosen und ich will nicht
mehr. Das ist gegen die Theorie, das muss gelöscht werden.
Lass mich hier raus.
Aber da hast du dich scheiße gefühlt und das war super.
Ja, eben.
Komisch, ne?
Ja, aber ist interessant, weil ich beharre nicht darauf, dass die Theorie richtig ist, weil das würde sagen, man muss nicht selber in Resonanz sein, um bei dem Publikum in Resonanz zu sein.
Nein, ich habe da tatsächlich Gegenbeweise. Also ich habe das.
Aber
das
die Frage ist ja, ob du nicht, also vielleicht war es ja trotzdem ein Resonanz ja, auf eine andere,
auf einer anderen Ebene.
Also ich bin natürlich an die Kante gegangen, weil ich habe zum Beispiel, ich meine, du stehst da und du hast dich auf das eingelassen, du hast gesagt, du machst das jetzt. Alter, mach's klar, du Penner. Dann mach's jetzt auch klar.
Aber du bist auch ein Typ, der.
Man ist mit sich dann im Dialog.
Ich sag mal, relativ.
Ja, genau. Und dieser Kampfmodus.
Ja, ja,
ja. Ja, den hast du aber.
Und der macht aber was, was ich vielleicht nicht machen würde, wenn ich mich gut und dann alles wunderbar. Deswegen braucht man auch ein bisschen das Lampenfieber, um gut zu sein.
Aber ich versuche es halt zu übertragen, sozusagen. Weil wir haben zum Beispiel so Momente, wir haben eine Begehung, hatten wir gerade Exzellenzcluster, da hängt es auch viel ab davon, auch ob die Uni dann Exzellenz-Uni werden kann und was weiß ich. Und da hast du halt auch, du hast einen sehr beschränkten zeitlichen Rahmen, internationales Gutachtertrio, die stellen eine gefährliche Frage oder so. Das scheiße ich ab. Ja, das ist so ein Moment. Mhm. Und da musst du ja nicht improvisieren. Ja, also oft, also wenn ich die Antwort kenne, natürlich ist es einfach, aber jetzt, und dann merkst du, und finde ich, da kenne ich das auch, also Schweißausbruch, Angst und so, und dann gibt es aber den Moment des Freischwimmens, ja, dann fängst du an und merkst, ja, die Idee wirkt was, ja, ich sehe schon, dass die gut auf überzeugt sind, und so stelle ich mir das da auch ein bisschen vor.
Also das ist sicher vergleichbar. Also ich kenne das auch, wenn ich Leute von was überzeugen möchte, zum Beispiel letztens habe ich jetzt einen Clubbesitzer davon überzeugen wollen, dass wir ein Konzert kriegen da. Und da das war klar, ich kann das nur machen, wenn ich meine Lampe anmache.
Ja.
Also wenn ich hingehe und frage, dann wird es nicht passieren. Aber wenn ich sage, hey, voll geile Idee, hier so und so, strahl, dann geht's.
Darauf
halt.
Haben Sie schon immer gewartet, ja. Da darf ich noch eine letzte Frage stellen, wir drehen es eigentlich um, aber da sehen Sie, dass ich da wirklich ein großes Interesse habe. Also würden Sie sagen, da geht es nochmal um die Frage, muss der Musiker oder die Musikerin in Resonanz sein? Meine Sorge ist die, wenn Sie zum Beispiel, ja, Sie sind jetzt nicht Metal-Fan, unterstelle ich mal, ja, aber Sie können es bestimmt spielen, also wahrscheinlich beide. Ja.
Also unterschätzt man, wie schwer das ist, so ein Stil echt.
Die sind zum Teil auch ganz schön, also Dream Theater oder so. Mache ich zum Beispiel sehr, die sind ja...
Das hat ja gar nichts mit technischer Schwierigkeit zu tun, sondern das zu fühlen.
Ja, genau. Aber meine Frage ist jetzt die, wenn Sie als Supermusiker, ja, Sie könnten es imitieren, unterstelle ich mal, ja. Aber, okay, also, dann müssen es auch nicht Sie sein. Also es geht mir um Folgendes. Wenn Leute, die das können, ja, sich auf eine Bühne stellen und praktisch, also, ich würde jetzt fast sagen, ein Metal-Publikum für dumm verkaufen wollen, die tun so, als seien sie echte Metal-Musiker und spielen den Stil, aber eigentlich hassen sie ihn. Man denkt, dieses stumpfe Metal-Zeug. Ja, halten Sie es für möglich, dass das Publikum trotzdem eine tiefe Resonanz gerät oder merkt man das?
Ich glaube nicht.
Ich sage, das Publikum kann in tiefe Resonanz fallen.
Ja, eben deshalb ich befürchte, dass
weil ich habe das erlebt, dass ich schlecht...
Wir stimmen ab.
Nein, ich habe Musik gespielt, wo ich dachte, oh Gott, was mache ich hier? Das ist eine
Nein, aber das ist was anderes.
Ich will hier weg. Peinlich, peinlich. Und nachher alle begeistert. Wahnsinn, wie toll du das gemacht hast.
Ja,
und
so, aber...
Aber das muss nicht, aber da würde ich sagen, das muss nicht unbedingt Resonanz sein.
Würde ich auch sagen.
Also eigentlich lautet meine These, wenn Leute hinterher aus dem Konzert kommen und sagen, oh, das war Wahnsinn, boah, das war so geil, dann denke ich eigentlich habe ich auch geschrieben, das ist meiner Ansicht nach keine Resonanz. Wenn du wirklich in Resonanz bist, bist du eher still. Ja, weil du eigentlich erschüttert bist sozusagen und gar nicht weißt, was ist da gerade passiert.
Und angerufen und
ja.
So. Ja. Ah, stimmt. Das heißt, die das Lob aussprechen, sind vielleicht gar nicht die man am meisten
bewegt. Also zum Teil würde ich das wirklich sagen, bei jeder Art von Musik eigentlich. Wenn dann solche, die sagen, boah, das war ja so fantastisch und so, ich denke immer, also
das ist nicht so viel. Das finde ich sehr
interessant. Ja, das gefällt mir auch.
Ja.
Aber das würde ja bedeuten, man will eigentlich keinen Applaus, sondern dass nachher alle ganz still sind und sagen,
naja.
Ja, oder auch, das hat mich echt verstört eigentlich. Ja. Also deshalb versuche ich immer zu sagen, Resonanz ist, ich bin da mit einem transgressiven Moment in Kontakt, da irgendwas hat das überschritten, was ich erwarte.
Ja, klar. Aber das sind ja auch die tollsten Momente, weil das Publikum sich nicht traut zu klatschen.
Oder wenn du das Publikum leise spielst. Es gibt ja, ne, manchmal spielt man im Club und die teilen auch Getränke aus und
die
so ein bisschen... Und dann plötzlich die Leute aufhören zu reden.
Ja, das meine ich, es wird tot, also es wird ganz still, weil es sozusagen ohne dass man sich zwingt, ist die Aufmerksamkeit bei Resonanz ist die Aufmerksamkeit völlig mühelos, man ist völlig gefesselt.
Mhm. Ja. Wir hören nur uns selbst, hat Ernst Bloch gesagt.
Ja.
Wenn man mal auf dem John Cage Festival gespielt, und da haben wir auch das Stück 433 aufgeführt, in der Jazz-Version.
Ja, nämlich...
Kennst du das Stück 4-3?
Ja, ja, ja.
Das war lustig. Wir haben uns überlegt, wie müsste das sein? Wir haben 2 Stunden geprobt, bis wir das hatten. Ne? Und gesagt, normalerweise ist ja der Schlagzeuger der Timekeeper.
Mhm.
Das heißt, er muss sagen, wann wir quasi in die nächste Phase übergehen. Wir haben uns alle
eine Partitur gekauft,
wir müssen gleichzeitig umblättern. Und er muss uns das Cueen, also Zeichen geben. Yeah. Und er muss auch einzählen.
Yeah.
Und er zählt 60 Beats per Minute ein, also Sekunden.
Yeah.
Und dann hat er eine Uhr als Einziger und er muss zeigen... Und wir müssen quasi in der dauernden Pausenhaltung sein. Also nicht so.
Ja, ja, na klar.
Sondern
ja,
ja. Ich bin so, wie wenn,
als würde sie spielen.
Jetzt
ja,
gleich
ja, 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 ja.
Oder die Pause beim
Achso, bei der Pause sogar, ja, ja.
Oder
während des Stücks.
Während die Pause im Stück.
Ja, ja, ja. Okay.
Also, wenn ich eine Note spiele, dann habe ich eine Pause, dann muss ich wieder
ja,
die Note
ja,
spielen, dann habe ich mit die Noten, dann,
ja.
Dann bleibe ich in so einer.
Ja, genau, ja, ja.
Und 4 Minuten 33 ist es ganz schön anstrengend, geht aber. Und das Lustige ist, jeder weiß sofort, wenn es aus ist. Das merkt jeder sofort.
Du merkst mal die Spannung weg.
Ja, es ist mal die Spannung weg. Und dann ist eben auch, dass Leute gesagt haben, dass sozusagen das Publikum immer die gleiche Geschichte durchlebt. Nämlich
ja.
Erstmal sind alle so hihihihu.
Ja, ja.
Sind alle ganz leise. Ja, man soll jetzt ja leise sein. Und dann gibt es eine gewisse Uhrzeit, wo es dann nochmal lustig wird.
Ja.
Dann wird es nochmal leise. Und dann kommt dieses das Unruhige. Das ist doch nicht eigentlich
wahr. Das ist interessant.
Ja. Also, ich leise von links auf.
Ich war im Konzerthaus in Dortmund neulich. Die hatten so ein Slowness-Festival. Ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß. Und da haben sie es auch aufgeführt. Also so
stimmt,
mit so
einem, da haben sie auch einen Vortrag gehalten.
Ja, ja, genau. Ja, ja, na gut. Ja. Ja, ja. Na gut.
Okay.
Vielen Dank.
Wir bedanken uns.